Ihr Lieben, wir leben in einer Gesellschaft, wo verschiedene Gesetze und Regeln eine wichtige Rolle spielen. Und besonders Deutschland ist dafür bekannt, dass es ganz viele Gesetze gibt. Egal um welche Frage das geht, Finanzfragen, Streitfragen, Rechtfragen, es gibt ganz, ganz viele Gesetze. Ja, auch wenn man im Verkehrs unterwegs ist, da gibt es auch ganz viele Gesetze. Und die sind auch ganz wichtig. Ja, manchmal hat man Eindruck, dass die Gesetze überhand nehmen. Aber auch in der Bibel gibt es Gesetze. Gibt es Gesetze, Regeln, die uns helfen sollen, ein besseres und geordneteres Leben zu führen. Und manche Gesetze scheinen sich auch zu widersprechen oder nicht zu widersprechen, sondern sich zu ergänzen. Oder vielleicht auch die alten Gesetze werden abgeschafft und neue Gesetze dazu geschrieben oder vorgeschlagen. Und ich möchte heute mit euch zwei solche Gesetze anschauen. Und zwar habt ihr schon gehört, was Jesus in der Bergpredigt sagt: Wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, dem biete auch die andere da. Oder ist euch das Gesetz Auge um Auge, Zahn um Zahn doch lieber? Und das sind interessante Gesetze, interessante Regeln, die wir hier in der Bibel finden, die aus meiner Sicht, also für unsere, aus unserer Zeit gesprochen, schon einen Unterschied zeigen, wer lebt nach den Evangelien und wer ist ein Nachfolger Christi, wer ist ein Christ und wer ist solcher nicht oder vielleicht nennt sich nur so oder vielleicht ist auf dem Weg dahin. Und ich möchte heute euch einladen, über diese Frage nachzudenken. Was unterscheidet einen Christen von einem, der nicht an Gott glaubt oder vielleicht der noch so scheinmäßig so ist? Und ich möchte ein Zitat oder einige Gedanken aus einem Buch von Alexander Solzhenitsyn, der Archipel Gulag, mit euch teilen. Und dieses Buch beschreibt die Straflagern zu Zeiten Stalins. Und da heißt es: Das dichtmaschige Spitzelsystem raubte den Inhaftierten die letzten Freiräume. Erst vor dem Augenblick an besserte sich die Situation, als die Spitzel nachts umgebracht wurden. Die Tyrannei der Lagerkommandanten kam ins Schleudern durch Gegengewalt. Solzhenitsyn bemerkt in Anspielung auf die Bergpredigt: Den Spitzeln das Messer in die Brust bohren, Messer schmieden und auf die Spitzeljagd gehen, das ist es. Und im gleichen Buch heißt es: Nicht umsonst hat das Volk aus langer Bedrückung die Lehre gezogen, mit Güte kommt man gegen das Böse nicht an. Und mit dieser Einstellung und mit dieser Haltung findet Solzhenitsyn bei der Bevölkerung eine breite Zustimmung. Wir sind für die Abschaffung des Krieges, aber das können wir nicht ohne Krieg erreichen. Das kann man nur mit Gewalt erreichen. Jetzt möchte ich Szenenwechsel machen, eine andere Quelle, und zwar ein katholischer Katechismus, der 1975 in der Schweiz erschien. Und dort heißt es im katholischen Katechismus von 1975: Die Anweisungen in der Bergpredigt sind nicht wörtlich zu nehmen, weil das sowohl im privaten wie im öffentlichen Leben zu unhaltbaren Zuständen führen würde. Für die traditionelle katholische Lehre vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil war es jedoch keine Frage, dass die Gebote der Bergpredigt wörtlich zu verstehen sind. Das führte zu einer zweideutigen Lehre. Man unterschied einerseits zwischen den Geboten Gottes, die für alle Christen in der Welt bindender Wille Gottes sind, und andererseits den Ratschlägen des Evangeliums. Und unter den ersten verstand man im Wesentlichen die 10 Gebote und unter den evangelischen Räten aber, die der Christ in der Welt nicht erfüllen kann. Die radikalen Gebote der Bergpredigt sind für die Vollkommenen, die sich den Menschenregeln unterwerfen. Also für die Menschen, die sich zurückziehen, die keine Berührung mit der Welt haben, die sich auf den Wohlstand, auf die Güter verzichten, nur sie sind in der Lage, weil sie besondere Übungen dort ausüben, nur sie sind in der Lage, die radikalen Ratschläge der Bergpredigt zu befolgen. Was unterscheidet also einen Christen von einem Menschen, der nicht an Gott glaubt oder nur ein Namenschrist ist? Und ich möchte mit euch eine Episode aus der Bergpredigt anschauen und versuchen zu verstehen, was dort gemeint ist, und auch einfach ein paar Gedanken mit euch teilen, wie kann man das umsetzen. Ja, denn das fordert mich persönlich heraus, in erster Linie das richtig zu verstehen, richtig zu interpretieren und auf der anderen Seite auch das umzusetzen. In Matthäus Kapitel 5, Verse 38 bis 42, Matthäus 5, 38 bis 42, die Stelle werden wir lesen. Und das ist die Stelle, die uns über die christliche Ethik sehr viel aussagt, uns klaren und einen scharfen Unterscheidungsmerkmal auch liefert. Und für mich persönlich ist es eine sehr herausfordernde Bibelstelle. Und ich möchte die mit euch zusammen lesen. Und da heißt es, ab Vers 48, ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge. 38, ja. Kapitel 5, 38, ab 38. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt dem Bösen, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dann biete die andere auch da. Und wenn jemand mit dir rechten will und deinen Rock nehmen, dem lass auch den Mantel. Und wenn dich jemand nötigt, eine Meile mitzugehen, so geh mit ihm zwei. Gib dem, der dich bietet, und wende dich nicht von dem, der von dir borgen will. Jesus beginnt diesen Abschnitt mit den Worten, ihr habt gehört. Und in der Bergpredigt finden wir sechsmal solche Aussage, ihr habt gehört, was gesagt ist. Und Jesus zitiert ein Gebot oder eine Regel aus dem Alten Testament. Und jedes Mal, wenn er sagt, ihr habt gehört, dann möchte er seinen Zuhörer und uns auch als Leser auf etwas aufmerksam machen. Er möchte auch unsere Aufmerksamkeit damit locken, dass wir hier gut zuhören. Und dann kommt nach dieser, ihr habt gehört, eine Aussage aus dem Alten Testament, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und dann sagt Jesus, ich aber sage euch. Ja? Und hier und insgesamt sechsmal in der Bergpredigt bildet Jesus so eine Antithese. Das heißt, er wiederholt oder er sagt ein bekanntes Gebot oder Gesetz im Alten Testament und er setzt, teilweise formuliert das um oder gibt eine tiefere Bedeutung für das Bekannte. Und hier geht es um ein Gesetz, das im Alten Testament die Vergeltung regeln sollte. Ja? Es heißt, er sollte die Menschen nicht zur Rache reizen, sondern die zugelöste Rache eindämmen. Die Strafe durfte nicht größer als die Tat war. Also wenn jemand mir etwas Böses angetan hat, dann durfte ich in meiner Vergeltung nicht eins draufsetzen, sondern maximal so viel geben, wie er mir getan hat. Ja? Und wenn wir uns aber in die Denkweise, in das Verhalten des Alten Testaments versetzen, dann werden wir sehen und erkennen, dass es üblich war, ja, dass die Menschen, wir wissen das auch heute noch aus vielleicht arabischen Ländern oder so, wenn da eine Familie oder jemandem etwas Böses angetan wird, dann wird von der Opferfamilie die ganze Familie ankommen und sich rächen. Ja? Und meistens hat man immer was draufgesetzt. Und im Alten Testament gab noch, bevor dieses Gesetz Auge um Auge, Zahn um Zahn kam, galten noch andere Gesetze, wie ich schon beschrieben habe. Und das nimmt aber den Ursprung auch in der Bibel. Der Lamech, wenn ihr euch an den Lamech erinnern könnt, er hat gesagt, zu Kain wurde gesagt, wer Kain etwas antut, dass man ihm wie viel Mal Böses antun kann? Siebenfach, ja, siebenfach. Der Lamech sagt, ja, zu Kain wurde das und das gesagt, wer aber sich an mich rächt oder mir etwas Böses antut, dem werde ich oder dem wird 7 mal 70 Böses angetan. Das heißt, er hat das noch viel verschärft und vertieft und hat damit eigentlich auch die Tor und Tür geöffnet für die Rachsucht. süchtigen Menschen. Und so haben sie auch damals gelebt, tatsächlich. Ja? Deswegen gab es so viel Tod und Schlag. Und deswegen dieses Gesetz, Auge um Auge, Zahn um Zahn, war ganz, ganz wichtiges und kluges Gesetz von Gott, um diese Rachgier von Menschen einfach zu begrenzen. Ja? Jetzt kommt Jesus und sagt, ihr habt gehört, was denn zu den Alten gesagt ist, im Alten Testament. Ich sage aber euch, wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, dem halte auch die andere da. Und jetzt wollen wir das genau mal anschauen, was es hier bedeutet, was hier steht. Ihr habt bestimmt schon einiges dazu gelesen, gehört, Predigten gehört. Vielleicht für manche wird es eine Wiederholung sein, für manche wird es vielleicht neu sein. Ich finde es interessant, was hier steht. Wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, ja, jetzt muss man sich vorstellen, wie ich jemanden schlagen muss, damit ich die rechte Backe treffe. Ja? Das heißt, wenn mein Gegenüber mir gegenüber steht, das ist meine rechte Backe, seine rechte Backe wird auf dieser Seite sein. Ja? Das heißt, wie soll ich ihn schlagen, damit ich ihn auf die rechte Backe treffe? Entweder bin ich Linkshändler und schlage mit links. Ja? Normalerweise, wenn man im Kampf war, Soldaten und so, die haben natürlich mit der Faust geschlagen, um den anderen sozusagen K.O. zu schlagen, hat man auf die linke Seite normalerweise geschlagen. Ja? Um jemanden auf die rechte Seite zu schlagen, muss ich mit dem Handrücken schlagen. Das heißt, ich muss den Schlag so ausführen. Ja? Und nach dem jüdischen Recht war es so, dass ich, wenn ich jemanden mit dem Handrücken schlage, möchte ich damit zum Ausdruck bringen, dass ich ihn demütigen möchte, dass ich ihn hasse und ihn einfach mental zu Boden richten möchte. Das heißt, es ging gar nicht darum, den Kampf zu gewinnen, sondern jemanden auf Tödlichste zu beleidigen. Und von so einem Schlag spricht hier Jesus, wenn dich aufs Tödlichste beleidigen möchte, was soll man tun? Dann soll man die andere Backe da bitten. Interessanterweise heißt es im Vers nicht, halte die linke Backe hin. Vielleicht sagt er, naja, das ist doch selbstverständlich. Ja, wenn es nicht die rechte ist, dann muss es die linke sein. Aber ich glaube, dass der Schreiber hier bewusst, oder dass Jesus hier bewusst sagt, eine andere Backe. Und vielleicht, das ist jetzt nur meine Vermutung, meine Gedanken, vielleicht handelt es sich gar nicht darum, jemandem buchstäblich eine andere Backe hinzuhalten, sondern etwas anderes zu tun. Und wir erinnern uns daran, als Jesus vor dem Hohen Rat stand, als er verhaftet wurde und bald die Kreuzigung stattfinden sollte und ihn der Diener des Hohen Priesters schlägt, aufs Gesicht schlägt. Was macht Jesus? Sagt er, hier bitte die andere Backe, schlag mich nochmal. Er sagt, warum schlägst du mich? Ja? Und wir sehen auch hier in diesem Beispiel, es ging gar nicht darum, sozusagen die Augen zuzumachen, die Zähne zuzubeißen, sagt, ja, ich halte das durch, du kannst mich ruhig nochmal schlagen, ich bin ein Christ, ich schlage niemals zurück. Und wie, weiß nicht, wie es euch geht, aber mein Eindruck war oft, dass es so im Christentum darum geht, so Hauptsache nicht zurückzuschlagen, ja, so eigenen Wut zu bezwingen, durchzuhalten, nicht zurückzuschlagen, zu zeigen, dass ich an Gott glaube, dass ich nicht zurückschlage. Aber Jesus sagt hier, halte die andere Backe auch da. Und ich glaube, dass Jesus durch diese Regel, die andere Backe hinzuhalten, dazu bieten, eine neue Situation schafft. Das heißt, Jesus möchte uns hier eine neue Perspektive öffnen, indem wir nicht uns wie Fußabtreter verhalten und sagen, du kannst mit mir machen alles, was du willst. Ja, dass wir auch nicht zurückschlagen, zurückbeleidigen, sondern dass wir der Person etwas Gutes tun. Und so werden wir, wenn wir uns so verhalten, so werden wir zu Akteuren der Situation. Das heißt, wir bestimmen auch die Situation mehr oder weniger. Versucht euch noch daran zu erinnern, als Jesus verhaftet wurde im Garten Gethsemane, ja, als Judas mit Hohepriestern und mit den Dienern, mit den Priestern und auch mit den römischen Soldaten kommt, was fragt Jesus, nachdem ihn Judas geküsst hat? Er sagt, wen sucht ihr? Und dann sagen sie, Jesus Christus suchen wir. Was antwortet er? Ich bin es. Und was passiert dann? Die fallen alle zurück, oder? Die fallen, weil da die Macht Gottes ausgeht. Und Jesus sagt, dass er die Macht hat in der Situation. Er kann hier die Situation regeln, so wie er möchte. Aber er lässt sich bewusst verhaften. Ja? Und in der Situation sehen wir auch, dass Jesus eigentlich bestimmt, wie es ausgeht. Und ich glaube, dass Jesus uns damit hier auch neue Perspektive zeigt. Und zwar möchte ich sagen, dass wir nicht zurückschlagen, dass wir nicht einfach so runterschlucken, was wir auch oft machen, sondern dass wir im positiven Sinne eins draufsetzen, dass wir eine andere Backe, die Backe der Liebe hinhalten und der Person auf das Böse mit bewusst, freiwillig mit etwas Gutem begegnen. Der zweite Fall, Vers 40. Wenn jemand mit dir rechten will und deinen Rock nehmen, dem lass auch den Mantel. In diesem Fall wird beschrieben, dass jemand verschuldet ist. Es wird ihm der Prozess gemacht und der rachgierige Gläubige will das Hemd pfänden. Das war damals üblich. Und in dieser Situation lautet die Forderung, lass ihm auch dein anderes Hemd, was du vielleicht zum Beispiel zu Hause hast, sondern lass ihm auch dein Mantel. Und in der Vorstellung der damaligen Zuhörer hat es den Rahmen gesprengt, denn es hieß, dass der Mantel, ja, das war der Existenzminimum jeder Person und es war ein Gesetz im Alten Testament, der Mantel, das war die obere Kleidung, was den Menschen oft nachts als Decke gedient hat, tagsüber vielleicht, wenn sie sich hingelegt haben, als ein Kissen oder so. Das war ganz, ganz wichtig für Menschen. Das war Existenzminimum und das durfte keinem gepfändet werden. Sagt Jesus hier an dieser Stelle, wenn jemand mit dir rechten möchte und dein Hemd nimmt, dann gib ihm freiwillig auch dein Mantel. Und hier möchte uns Jesus sagen, dass wir nicht auf unserem Recht pochen, dass wir nicht versuchen, jedem zu beweisen, was mein Recht ist, sondern es geht nicht um Rechte, sondern es geht um Pflichten eines Christen. Und darum soll es auch uns in unserem Glauben gehen, nicht um unsere Rechte, sondern um unsere Pflichten. Dass wir nicht daran denken, Hauptsache, das wird mir nicht genommen, sondern freiwillig noch mehr geben. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich fordert es extrem heraus, so zu handeln, wie Jesus hier in dieser Situation beschreibt. Der dritte Fall, Vers 41, und wenn dich jemand nötigt, eine Meile mitzugehen, so geh mit ihm zwei. Hier handelt es sich um ein Bild aus der Besatzungssituation, denn das Volk Israel damals und Judäa war ein Besatzungsgebiet vom römischen Imperium. Und die Römer auf ihren Kriegszügen sind oft einfach durch die Gebiete der Israeliten durchmarschiert, ja, mit ihren ganzen Kohorten. Und müssen wir uns vorstellen, dass sie damals keine Transporter hatten, Autos hatten oder Panzer oder sonst noch was, sondern sie mussten es alles entweder mit Pferden, ja, fortbewegen oder halt selber tragen. Und es war viel Proviant dabei. Es waren Schwerter, es waren Schilder, die ganz schwer waren. Und damit Soldaten das nicht alle selber tragen und bevor sie sozusagen am Kriegsfeld ankommen, schon müde ausgebaut sind, haben das entweder Diener gemacht, ja, oder sie durften vom Gesetz her jemanden, der hier auf der Strecke gewohnt hat, ein Dorfbewohner oder so, zwingen und nötigen, eine Meile, ja immer nur ein Abschnitt, also nicht die ganze Strecke bis zum Kriegsgebiet, nur ein Abschnitt etwas zu tragen. Ja? Das war ganz normal. Und jetzt sagt Jesus, wenn dich jemand nötigt, stellt euch vor, ihr arbeitet jetzt gerade auf dem Feld und ihr seht schon oder ihr hört schon, da kommt eine Kohorte römischer Soldaten. Ja? Und jetzt wisst ihr, jetzt könnte es sein, dass ihr die Arbeit liegen lassen müsst und einfach eine Meile etwas schwerer schleppen. Ja? Und das ist auch oft passiert. Und was denkt ihr, haben sich die Menschen darüber gefreut? Ich glaube nicht. Ja? Das war ganz, gar nicht so angenehm. Oder hat man nicht darauf geachtet, was man gerade jetzt tut? Ja, ähnliche Situation, als Jesus sein Kreuz nicht mehr tragen musste, da wurde Josef gebeten, nicht gebeten, sondern genötigt, das Kreuz zu tragen. Ja, das ist so ähnlich. Und jetzt sagt Jesus, wenn dich jemand nötigt, eine Meile, etwas Schweres, etwas Unangenehmes zu tun, etwas Schweres zu tragen, dann geh mit ihm freiwillig auch die zweite Meile. Und das ist was völlig Verrücktes, was Jesus hier sagt. Normaler Mensch sagt, ja, wer macht das schon freiwillig? Ja, bist du schon froh, dass du nicht erwischt wirst, dass du nicht gesehen wirst, damit du etwas schläfst? Ja, und jetzt sagt Jesus noch, tu das Doppelte. Tu das Doppelte freiwillig. Und hier geht es wieder darum, nicht mit etwas runterzuschlucken, Zähne durch, zusammenzubeißen und so zu tun, ah, okay, ich mache das schon. Er sagt, mach das freiwillig. Ja? Und das ist für mich eine absolut geniale Perspektive. Und das können wir echt auch in unserer Gesellschaft sagen, wer handelt schon so freiwillig? Wer macht das schon so? Kaum jemand. Ja? Und deswegen richtet Jesus diese Worte an uns, an seine Nachfolger, dass wir lernen, so zu handeln. Und ich glaube, dass es nicht nur etwas mit mir macht, denn ich werde nicht gegen jemanden grollen, ja, oder jemandem böse sein oder so, sondern ich werde das freiwillig tun, ich werde immer Frieden in meinem Herzen haben und ich kann vielleicht auch bei dem anderen etwas bewirken. Und ich glaube, wenn jemand dem römischen Soldat etwas Schweres getragen hat und dann sagt er, komm, ich mach das noch eine Meile, ich glaube nicht, dass es einfach so unbemerkt geblieben ist. Oder wenn jemand jemanden beleidigen möchte und ihn schlägt, dann sagt er, komm, ich helfe dir etwas oder ich mache für dich was Gutes oder man macht gleich was. Ich muss ehrlich sagen, ich versage da immer wieder und ständig und ich versage da öfters, als ich das umsetze, was Jesus hier sagt. Und das zeigt mir, dass wir das nicht aus unserer menschlichen Kraft machen können, dass wir da Gott brauchen, dass wir Jesus in unseren Herzen brauchen, dass ich Jesus in meinem Herzen brauche. Aber dass es für mich ein unglaublich schöner, neuer Weg ist, wo ich so leben kann, wie Jesus gelebt hat. Und dadurch auch andere Menschen auf Gott aufmerksam machen kann. Und im letzten Beispiel geht es darum, dass wir, wenn jemand mich etwas bietet, ja, dass wir ihm in seine Bitte nicht absagen, sondern der Person das tun, was er möchte. Es geht hier eigentlich um Nächstenliebe. Jesus gebraucht hier in diesem Abschnitt das Wort Liebe nicht einmal, aber wir merken, wir spüren, es geht um die Liebe, wie Jesus sie vorgelebt hat. Nicht Liebe in unserer Vorstellung, aber so, wie Gott es vorgelebt hat. Also Christen sollen nicht nachtragend sein, nicht grollen, nicht jemandem böse sein. Sie sollen nicht nach Vergeltung suchen, sondern nach Vergebung. Und nicht nachtragend sein. Sie sollen nicht auf ihrem Recht pochen, sondern ihre Pflichten erfüllen. Denn es geht hier um Nächstenliebe. Und das kann nur göttliche Liebe sein. Und ich wünsche, dass diese Liebe, dass diese göttliche Liebe unsere Herzen erfüllen. Und dass wir nicht so denken, naja, das sind Gebote, die wir in unserer Gesellschaft nicht halten können, sondern tatsächlich mit Gottes Hilfe uns bemühen, so zu handeln. Und auch ganz frei, ganz freiwillig, denn darum geht es, dass wir es freiwillig tun und lernen, das freiwillig zu tun. Amen.